Auf Amateurfußballspiele darf in Deutschland nicht gewettet werden. Wetten, dass das trotzdem geht? Beim deutschen Amateurfußball, da geht's eigentlich nicht ums große Geld. Zumindest nicht für die Spieler. Für die Wettindustrie offenbar schon. In dieser Folge sind wir mit Simon Wörz von BR Recherche am Spielfeldrand bei einem kleinen Fußballclub. In der Zentrale von einem großen Unternehmen und im Büro ahnungsloser Fußballverbandsfunktionäre. Wie das alles zusammenhängt, darum geht's heute bei 11KM. Und um die Frage, was das verbotene Wettgeschäft eigentlich für die Vereine und ihre Spieler bedeutet. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 13. September. Hallo Simon.
Hallo.
Und Anpfiff, wo sind wir?
Wir sind in Kirchheim, das ist so 15 Kilometer östlich von München. Ein Sportgelände mit einer Tartanlaufbahn, einem Sportheim, einem italienischen Restaurant mit einer Terrasse, wo die Leute Bier trinken und von dort das Spiel anschauen. Flutlichtmasten, so eine alte Anzeigetafel, wo dann immer die Ergebnisse drauf gemacht werden, wenn ein Tor fällt. Und ja, also ein schöner Rasenplatz, gepflegt. Es war so Frühling, ein bisschen frisch noch, als wir dort waren. Also waren noch kalte Nächte, aber tagsüber warm. Und da waren vielleicht 200 Leute zum Zuschauen, also nicht so viel. Und da spielt der Kirchheimer Sportclub letzte Saison noch in der Bayernliga. Das ist die 5. Liga in Deutschland. Also der Kirchheimer SC ist letzter, muss man sagen. Die sind abstiegsbedroht und müssen eigentlich dringend Punkte holen, um irgendwie den Abstieg zu verhindern. Und führen überraschend relativ schnell, nach wenigen Minuten schon 1-0, 2-0. Ich glaube, zur Halbzeit stand es schon 3-0 oder 4-0 für Kirchheim, was überraschend war, weil sie eben letzter waren. Und die zweite Mannschaft von 68 war auf jeden Fall deutlich favorisiert.
Okay, also für den Kirchheimer SC, für die Underdogs läuft es richtig gut. Und neben dem Spielfeld, da passiert noch was. Was ist da los bei diesem Spiel?
Man kann wieder auf unser Spiel wetten.
Wahnsinn.
Da stehen Ludwig und Christian Boche, Vater und Sohn, Vorstand und Abteilungsleiter vom Fußballverein und haben ein Tablet in der Hand. Und sie schauen die ganze Zeit aufs Tablet und abwechselnd aufs Spiel und sehen da, hey, unser Spiel ist irgendwie echt bei zahlreichen Wettanbietern im Angebot.
Müsste ich jetzt schätzen, wahrscheinlich 20, wenn ich hier so runter scroll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25.
Total strange, wer wettet denn auf unser kleines Spiel hier in der 5. Liga? Das wussten die auch nicht.
Und dann gibt es einen Quotenvergleich sogar.
Also Moment, da stehen die beiden Männer aus dem Vorstand vom Fußballverein am Spielfeldrand und können ihr Spiel quasi live online verfolgen, obwohl das Spiel ja weder im Fernsehen noch im Radio läuft. Und zwar, weil es detaillierte Spielinfos auf einem Wettportal dazu gibt. Wie genau muss ich mir das als Nicht-Fußball-Expertin vorstellen?
Die sehen auf ihrem Tablet so eine Spielfeldgrafik auf den Seiten der Wettanbieter, also online, wo das Spielfeld dargestellt ist im Querformat. Und die sehen wirklich, dass dort jede Aktion, die vor ihren Augen auf dem Kirchheimer Platz passiert, mit ein paar Sekunden Verzögerung auch auf diesem Tablet, auf den Wettanbieterseiten gezeigt wird. Also sobald es einen Eckstoß gibt, sehen die so, ich glaube, es waren so 8 Sekunden Delay, sehen die auf ihrem Tablet, ah, jetzt hat der Kirchheimer SC eine Eckstoß, eine Ecke. Oder 1860 hat den Ball und hat einen gefährlichen Angriff, wird dann angezeigt auf den Wettanbieterseiten. Und sie fragen sich, hey, okay, wir haben hier keinen Livestream, wo jemand irgendwie das abschreiben könnte oder dokumentieren könnte. Es muss jemand hier sein, der das irgendwie überträgt, live vor Ort vom Spielfeldrand und diese Daten durchgibt.
Also muss mindestens eine Person am Gelände sein, die diese Daten weitergibt. Kann auch jemand sein, der oben in der Gastwirtschaft sitzt, was ist ja schön am Tisch und was isst.
Beim Bierchen, ja.
Ein Bierchen.
Und sind rumgegangen und haben so ein bisschen gelinst, wer denn viel am Handy ist. Und wenig überraschend, es sind viele Leute auch während dem Spiel viel am Handy.
Ja, klar.
Und es war für sie dann eben nicht so einfach herauszufinden, wer das ist. Und sie haben die Person auch nicht gefunden im ersten Anlauf.
Okay, also bevor wir die weiter begleiten bei ihrer Jagd nach dem Maulwurf quasi, nach dieser einen Person, die da live ihr Spiel ins Internet stellt. Erstmal muss ich noch fragen, also dass auf Fußballspiele gewettet wird, das ist ja ganz normal. Simon, erklär mal bitte, wo ist hier der Unterschied?
Es darf auf Fußballspiele gewettet werden, man kennt das aus dem Profibereich, es ist ja irgendwie schon fast normal, auch wie man auch sieht durch Werbeverträge und Sponsoring von großen Bundesliga-Clubs etc. mit Wettanbietern, aber es ist eben verboten seit 2021 auf Amateursport zu wetten. Das steht im Glücksspielstaatsvertrag, der wurde 2021 von den Ländern beschlossen und für den Fußball bedeutet es, dass alles, was unterhalb der dritten Liga passiert, darf nicht gewettet werden in Deutschland. Das war so ein bisschen auch der Knackpunkt, wo wir gesehen haben, okay, das wollen wir verstehen, das System. Wie kann es sein, dass man Live-Wetten auf diese Spiele platzieren kann?
Ja.
Auf Viert- und Fünftligaspiele in Deutschland und sind dann schließlich auf dem Platz in Kirchheim.
Wie oft passiert sowas? Also außer beim Kirchheimer SC, wie oft landen so Daten von so kleinen Vereinen auf diesen Wettanbieterseiten?
Jedes Wochenende. Also wirklich jedes Wochenende landen zahlreiche Spiele, vor allem aus der vierten und fünften Liga, also das sind die Regionalligen und die Oberligen in Deutschland, auf dutzenden Wettportalen. Und für diese sogenannten Datensammler oder Datenscouts, das ist eigentlich so der Begriff, den wir dann verwendet haben, haben wir gesehen, in der vergangenen Saison waren mindestens bei 2700 Amateurspielen in Deutschland solche Datenscouts. Also es ist sehr viel.
Okay, es gibt also Wettanbieter und die werden mit Daten über die Spiele versorgt. Von Datenscouts hast du sie genannt. Und einer davon ist offenbar auch beim Kirchheimer SC. Und den versuchen Ludwig und Christian Boche zu finden und durchkämmen da die Ränge. Wie geht das weiter, diese Jagd nach dem Datenscout?
Also bei dem ersten Spiel, da sind sie wirklich rumgegangen, haben geschaut, haben ihn aber nicht entdeckt. Und dann sind wir nochmal gekommen zu einem anderen Spiel und wir haben dann eben auch in unseren Daten, in diesem Datenzugang, den wir hatten, gesehen, ah, da ist jemand angekündigt, der kommt, so ein Datensammler, so ein Datenscout.
Wie kann man das sehen? Also wie ist das angekündigt? Ist das nicht offiziell, sondern?
Wir konnten Daten einsehen und haben dann relativ schnell gucken können, wo Datenscouts angemeldet sind und wo sie am Ende auch vor Ort sind und quasi die Bestätigung durchgeben, dass sie am Platz sind. Und dadurch wussten wir schon, okay, da ist jemand angekündigt. Ob er dann am Ende vor Ort sein wird, war unklar. Wir mussten ja auch dann gucken und die Kirchheimer haben angefangen zu suchen und wir haben sie eben begleitet. Und beim zweiten Spiel, wo wir mit dabei waren, haben sie auch tatsächlich diesen Datenscout gefunden. Der war dort mit seiner Freundin wahrscheinlich, also zu zweit. Und die Boches, die Kirchheimer, haben die dann angesprochen.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie oder er das ist. Das wirkt gerade so, als
sie hat sich am Handy und zumindest die ganze Zeit, ob sie hier ein Spiel gespielt hat oder das. Das müsste man schauen.
Die Stimme von dem Scout, er haben wir nachgesprochen.
Darf man mal kurz nachfragen, was Sie hier machen?
Warum, was meinen Sie?
Die Daten hier von unserem Spiel weitergeben.
Das ist Live-Ticker, ganz normal.
Ja, es war spannend, weil wir wussten nicht, wie er reagiert. Wir wussten nicht, was dieser Datenscout weiß. Er hat sich ein bisschen ahnungslos gegeben. Es ist schwierig einzuschätzen, wie viel er wusste oder nicht. Und wir haben dann eben auch gesehen, wie dieser Datenfluss halt abgerissen ist in dem Moment. Und auch die Wetten auf den ganzen Wettanbieterseiten sind quasi gestoppt, weil es hatte diese Live-Daten nicht mehr, die es braucht.
Okay, also das scheint ja der Beweis zu sein. Ihr habt den Anfang vom Datenstrom gefunden, weil genau dann ist der Datenstrom abgerissen.
Wir sind jetzt genau, weil jetzt nichts mehr passiert.
Seit 3 Minuten nichts.
Die Wettbüros warten jetzt auf ihre Daten natürlich, weil die können jetzt natürlich wieder aktualisieren. Neue Wettstände, Spielstände, Einstände sind natürlich momentan am Schlauch wahrscheinlich.
Das war dann die Bestätigung für das, was wir in den Daten immer schon gesehen hatten. Okay, da ist ein Mensch und der ist dafür zuständig. Und wenn er seine Arbeit nicht macht, dann gibt es keine Daten mehr und dann gibt es auch keine Wetten mehr auf diese Spiele.
Also, dass es diese Datenscouts, wie du sagst, bei dem Fußballspiel gegeben hat, das steht schon mal fest. Aber warum? Warum machen die das? Das for fun, weil sie Teil der Wett-Community sind oder um damit Geld zu verdienen?
Für wen tickern sie?
Das darf ich nicht sagen.
Man hat so ein bisschen rumgestammelt.
Das darf es nicht sagen. Muss ich mein Hausrecht dann ausüben.
Sagt Ihnen Sportradar was?
Und meinte, er wäre eigentlich dort, um im Auftrag von diesem Sportdatenunternehmen Sportradar, heißt das.
Was ist das für eine Firma?
Sportradar, der Auftraggeber von diesem Datenscout, die haben eine ganz große Integrity-Abteilung. Das heißt, sie überwachen ganz viele Wettseiten, Wettquoten, Wettmärkte, also automatisiert, und schauen, ob es da Auffälligkeiten gibt, wenn sich Quoten verändern etc. Und das ist dann ein erstes Indiz vielleicht, dass ein Spiel manipuliert, beeinflusst werden könnte. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist der Verkauf und der Handel und die Vermarktung von Sportdaten. Und dieser Integrity Services ist halt so ein Aushängeschild. Also damit präsentieren sie sich nach außen, da reden sie auch stolz drüber.
Das ist auch ein Commitment von unserer Seite für einen sauberen Sport. Das ist der Beitrag, den wir leisten.
Sportradar ist einer der weltweit führenden Sportdatenhändler, so nennen sie sich selbst. Ist ein globaler Konzern, ist an der US-Tech-Börse notiert, milliardenschwer. Einer der größten Investoren ist Michael Jordan, die US-Basketball-Legende, und handelt mit Sportdaten, das kann man so sagen.
Und jetzt sagt dieser Scout, den ihr da getroffen habt, er arbeite für Sportradar. Und ihr konntet sehen, dass das, was er da ins Handy eingegeben hat, die Datenbasis gewesen ist für die Wettplattform. Also im Grunde ja genau das, was Sportradar doch eigentlich verhindern möchte, oder nicht? Was sagt denn Sportradar dazu?
Wir waren in London bei Sportradar und haben ein Interview geführt mit dem Leiter dieser Ermittlungseinheit des Integrity Services. Das ist Andreas Kranich, der ist ein Deutscher. Der hat vor vielen, vielen Jahren auch mal beim Deutschen Fußballbund gearbeitet, aber ist eben schon lange bei Sportradar in der Funktion. Und wir waren dort bei dem Integrity Service und haben uns auch die Arbeit von denen zeigen lassen, wie die arbeiten, mit Leuten gesprochen. Und am Ende haben wir sie auch zu den Datenscouts gefragt.
Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir in Deutschland, bis zu welchen Klassen wir Scouts schicken. Ja? Das würde ich ja auch gerne aus dem Interview raushalten.
Wie passt denn das mit diesem Integritätsgedanken, den Sie ja forcieren und den Sie ja anbieten hier im Monitoring, zusammen?
Aber wie gesagt, nochmal, ich verstehe jetzt den Kontext mit dem Interview jetzt nicht. Weil Sie haben mir gesagt, wir sind mehrere Stunden jetzt hier, ich habe mir die Zeit genommen. Wir reden hier über die Integrität und Spielmanipulation, und jetzt fangen Sie an, mit mir über die kommerzielle Seite von Sportradar zu reden. Ja. Wir können auch das Gespräch abbrechen, also das finde ich jetzt, da muss ich wirklich strikt sein.
Okay, also da blockt er sofort ab. Warum macht er das? Warum will er auf gar keinen Fall darüber reden?
Also er hat uns gesagt, er sieht sich nicht verantwortlich dafür, weil er eben Leiter von diesem Ermittlungsteam ist. Er ist nicht der richtige Ansprechpartner, aber diese Einheit heißt ja Integrity Services, also es geht um Integrität. Er sagt, die wollen mit dieser Arbeit den Sport schützen vor Manipulation. Mhm. Auf der anderen Seite ist, was wir gesehen haben mit den Scouts in Kirchheim und anderswo und der Datenrecherche, die wir gemacht haben, dass durch Sportradar diese Spiele erst so auf dem Wettmarkt landen, und zwar im großen Stil. Wir haben dann schriftlich nochmal nachgefragt. Es hieß eben, man verpflichtet die Wettanbieter, an die Sportradar die Daten liefert, dass die sich vertraglich jeweils an die Gesetze der Länder halten, in denen sie Wetten anbieten. Mhm. Also Sportradar sagt, ihr müsst das in den jeweiligen Ländern so machen, dass es legal ist. Und wenn ihr unsere Daten beziehen wollt, und that's it. Und damit sind sie eigentlich relativ fein raus, sage ich mal, was die Gesetzeslagen angeht.
Das heißt, in Deutschland darf nicht auf diese Spiele gewettet werden, in anderen Ländern vielleicht schon.
Diese Spiele landen ja vor allem, sei es in Kirchheim oder sonst wo, auf dem internationalen Wettmarkt. Mhm. Also auf internationalen Wettseiten, die von Deutschland auch nicht so einfach zu erreichen sind. Mhm. Also gerade wenn wir von großen Wettanbietern reden, die auch eine staatliche Erlaubnis in Deutschland haben, Wetten anzubieten, die haben das jetzt nicht auf ihren .de-Seiten. Aber es gibt Möglichkeiten und Wege, die sind teils mit mehr Aufwand, teils mit weniger verbunden, trotzdem auch aus Deutschland auf diese Spiele zu wetten. Das haben wir in unserer Recherche auch gesehen. Also es ist jetzt ja nicht so schwierig, wenn man technisch ein bisschen bewandert ist, anzugeben, man greift von einem anderen Land auf eine Website zu oder so.
Und wohin kann das denn eigentlich führen? Wetten in den oberen Ligen ist ja auch erlaubt. Also mal ganz plump gefragt, wo ist denn eigentlich das Problem?
Das Risiko, was dadurch entsteht, dass Amateurfußball auf dem Wettmarkt landet, ist Matchfixing, Spielmanipulation. Im Amateursport ist es einfach einfacher, Spiele zu beeinflussen, weil es gibt weniger Aufmerksamkeit, weniger Öffentlichkeit bei den Spielen und es geht mit viel weniger Geld. Also in der Oberliga reicht es möglicherweise schon, zu jemandem zu sagen, hey, zur Halbzeit müsst ihr 2 Tore bekommen, du kriegst dafür 1.000 Euro. Da ist man vielleicht anfälliger, wenn man selber nicht so viel Geld verdient wie in der Bundesliga und wenn auch nicht 50 Kameras auf dein Spiel gerichtet sind und alles Daten erfasst wird und eine Aufmerksamkeit da ist. Mhm. Das gibt es ja nicht in der 4. und 5. Liga in Deutschland. Mhm. Das macht es irgendwo attraktiv, gerade für organisierte Kriminalität oder Wettmafia, da Spiele zu verschieben. Wir haben mit einem Spieler gesprochen, Bartolomei Kuro, einem Torhüter, den haben wir in Wien getroffen. Der hat in Österreich gespielt, mal in der U21-Nationalmannschaft als Spieler. War eigentlich so auf dem Weg zum Profi, aber für die große Karriere hat es nie gereicht und ist dann so mit Anfang 30 in die dritte, vierte österreichische Liga gerutscht, wo man eigentlich auch schon so von Amateurfußball sprechen kann und hat dort weniger Geld verdient und ist so ein bisschen in finanzielle Nöte gekommen und dadurch auch anfällig für solche Angebote geworden von Spielmanipulation.
Verlieren und gewinnen war eher weniger, also er ist um die Toranzahl gegangen und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen erste Halbzeit zwei Tore, dafür kriegst du so und so viel Geld.
Und wie macht man das dann als Torwart?
Man lässt die Tore rein, man bewegt sich zu langsam.
Und das hat er euch offen erzählt?
Das hat er uns offen erzählt. Er ist verurteilt und will, glaube ich, über das Thema aufklären und wirkt ja auch reumütig. Also ich glaube, er würde es nicht nochmal machen.
Mhm. Und was ist da für ihn bei rausgesprungen? Wie wurde er dafür vergütet sozusagen?
Also er hat mehrere tausend Euro bekommen pro Spiel dafür, dass er diese Sachen gemacht hat.
Nach dem Spiel getroffen, Bargeld bekommen und fertig. Aber das ist auch nicht gut. Schnell Geld, leichtes Geld geht schnell weg.
Und er hat uns auch erzählt, von ihm wurde was gefordert und es hat nicht geklappt.
Und dann war es 2-0, es war 80. Minute und ich habe gewusst, das muss klappen, ja, weil sonst verlieren die Geld, die Leute. Ja.
Und dann haben die Leute im Hintergrund ihn nur nochmal unter Druck gesetzt und erpresst und das ist, was öfter passiert bei Manipulation, dass man dann quasi in Druck gerät, immer weiterzumachen, weil man irgendwie Geldsorgen hat oder weil man eine Wette, ein Spiel, das verschoben sein soll, nicht einhalten kann. Und dadurch war es schwierig für ihn, damit aufzuhören. Und er hat das über einen längeren Zeitraum gemacht. Ich glaube auch, dass für viele Fußballbegeisterte in Deutschland und Amateursportler gerade noch dieser Amateurfußball irgendwie was ist, was von dieser riesigen Kommerzialisierung, die der Profifußball erfahren hat, wo Wettanbieter schon durch Sponsoring eine große Rolle spielen, noch unberührt geblieben ist und dass der Fußball da noch ein bisschen echt und unverstellt ist. Da geht es nicht ums große Geld. Die Leute gehen dorthin, da ist Ehrenamt, Engagement, spielt eine große Rolle, gerade so in der Oberliga teilweise noch, denke ich. Und dass dann dort quasi im Hintergrund eine riesige Industrie Geld verdient und das Wetten, die Spiele ja eventuell auch manipuliert werden können und da irgendwie was verschoben sein kann für kriminelle Machenschaften oder Profit damit gemacht wird. Das ist, glaube ich, was nicht so zusammenpasst und was dafür sorgt, dass viele Vereine das eben auch stört oder viele Spieler vielleicht auch das stört und Fans.
Da muss es doch irgendwen geben, der das kontrolliert, oder nicht? Es kann einem ja nicht selber überlassen sein, ob man sich daran hält.
Es gibt eben die gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die GGL. Die gibt es auch noch nicht so lange, auch erst seit 2021. Und die ist dafür da, um die Einhaltung dieser Regeln zu kontrollieren und das Angebot online von Wettanbietern. Es muss dafür sorgen, dass man nicht auf Amateurspiele wetten kann in Deutschland.
Mhm. Und was sagen die dazu?
Mein Name ist Ronald Benter. Ich bin seit 1. Juli 2021 Vorstand der gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder, die am gleichen Tag errichtet wurde, von allen 16 Ländern.
Die wussten nichts davon, dass das auch Wettanbieter machen, denen die Behörde eine Erlaubnis in Deutschland erteilt hat?
Ja, also sehen Sie das nach. Ich nehme es gerne mit. Hier ist es ja erstmal ein Wettangebot. Da muss man sich genau anschauen, was genau dahinter sich verbirgt. Also Sie können sich versichern sein, wenn da etwas dahinter ist, dann schauen wir uns das natürlich genau an. Aber so kann ich natürlich jetzt dazu erstmal nichts sagen.
Sie haben es dann geprüft, als wir es Ihnen gezeigt haben, ob man aus Deutschland über irgendwelche Umwege auf Amateurspiele wetten kann,
ja,
und meinten, das sei nicht möglich.
In Ihren genannten Fällen haben wir das explizit auch durchgespielt, auch mit Tarnidentitäten. Und in keinem Fall konnten wir nachweisen, dass eine Spielteilnahme, das heißt eine Einzahlung, entsprechend und damit eine Wettmöglichkeit gegeben war.
Aber wir haben doch gerade schon gesagt, dass das wirklich nicht schwer ist und ihr habt selber gesehen, dass das passiert.
Es gibt Wege und Möglichkeiten und man muss manchmal mehr Aufwand betreiben. Und es geht aber auch über andere Wege, wo die Behörde dann wirklich noch weniger machen kann, sag ich mal, also über Drittparteien, wo man auch jetzt einfach auf die Website gehen kann und quasi sagen kann, ihr platziert eine Wette für mich auf das Spiel im Ausland. Da kann die Behörde nicht viel machen.
Mhm, okay. Wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass diese Behörde, die genau dafür da ist, darüber zumindest informiert gewesen wäre.
Das hätte ich auch gedacht, aber ja, offenbar war dem nicht so.
Und gibt es da denn auch eine Verantwortlichkeit auf Fußballseite, also zum Beispiel beim DFB?
Wir haben auch mit dem DFB ein Interview geführt, mit dem Ronny Zimmermann. Das ist der DFB-Vizepräsident, der sitzt im Präsidium, ist dort für den Amateurfußball verantwortlich, mhm, und war in Frankfurt im DFB-Headquarter und haben ihn erstmal gefragt, ob er davon weiß.
Wie bewerten Sie das, dass da jemand sozusagen ohne die Vereine zu informieren, da Leute hinschickt, die Daten erfassen, um Geschäfte zu machen?
Kenne ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Das ist für mich völlig Neuland.
Auch zu den Sponsoren des DFB gehören halt große Wettanbieter, die wir gesehen haben, auch im Ausland Wetten auf deutsche Amateurfußballspiele anbieten. Und die erste Reaktion des DFB war, wir wissen davon nichts.
Ich kann dazu nur sagen, das ist World Wide Web. Wir haben das irgendwann mal eingeführt. Irgendwann fanden wir es gut. Und dann musst du, glaube ich, auch mit den Konsequenzen leben, dass es einfach negative Impulse auch gibt.
Und im zweiten Schritt hat er betont, solange diese Partner die Amateurspiele im Ausland anbieten, auf einem Markt, wo das erlaubt ist, dann findet er das legitim.
Was soll ich dagegen haben, wenn er gesetzestreu handelt? Ich bin selbst Jurist. Und wenn jemand gesetzestreu handelt, dann ist es in Ordnung. Das ist ja per se, ist es dann nicht einfach schlecht. Schlecht wird es, wenn es ausgenutzt wird zum Negativen, dann wird es schlecht. Aber das sehe ich jetzt hier nicht.
Hat uns auch ein bisschen irritiert. Das sind ja deren Sponsoren und dass sie offenbar nicht angeschaut haben, inwiefern die auf dem internationalen Wettbewerb die eigenen Amateurspiele auch im Angebot haben. Das war jetzt kein sehr kritischer Blick darauf, obwohl jetzt im Nachgang eben der DFB sich nochmal bei uns gemeldet hat und meinte, man wolle sich da jetzt mal informieren und mit den Landesverbänden zusammen das genau anschauen.
Also, wir haben gelernt, Wetten beim Amateursport, die sind in Deutschland verboten. Aber es gibt Schlupflöcher. Nur hat sich bislang anscheinend keiner so richtig verantwortlich gefühlt, das zu kontrollieren. Und es gibt auch eine große Ahnungslosigkeit. Wie geht denn die Geschichte jetzt beim Kirchheimer SC weiter? Die haben ja jetzt einen Scout gefunden. Hat das damit aufgehört, dass ihre Spiele da auftauchen?
Die Kirchheimer Verantwortlichen haben so ein Schild aufgehängt, dass sie das nicht möchten, dass da Daten erhoben werden zu Zwecken von Wetten und Online-Wetten, und haben das quasi am Eingang von ihrem Sportgelände und an mehreren Stellen auf ihrem Sportplatz da irgendwie so hingehängt und meinten so, wir wollen es nicht, wir machen von unserem Hausrecht Gebrauch.
Okay, also das heißt, wer das macht, wer hier Daten scoutet und hochstellt, der fliegt.
Da ist jemand dabei, der genau das Spiel wiedergibt. Das, obwohl wir ja was ausgehängt haben. Frechheit, ja.
Genau, der muss damit aufhören oder er fliegt. Mhm. So, und das haben sie gemacht nach dem ersten Spiel, wo wir dabei waren und sie den Scout gestellt haben. Und beim zweiten war dann aber wieder jemand da.
Verzeihen, was machen Sie hier? What are you doing here? You don't watch it.
What you see, this is what you are scouting, no?
I don't know.
Yes, okay. Yes, of course. Sure. Of course.
Your phone. Let us see your phone.
Yes. Show us the phone. Now it's stopped.
Yes, yes. You see it.
It's the same.
It's the same.
It's the same. For whom are you working?
Just Sport Radar.
Die haben ihn wieder gefragt, für wen er arbeitet, hat Sportradar gesagt. Und da waren wir schon so, okay, offenbar kam das nicht an, weil es war ein anderer Datenscout, es war nicht der gleiche Mann, es war jemand anders. Und dann haben sie ihn noch rausgeschmissen und ihn des Geländes verwiesen einfach.
What is all forbidden?
Es ist mega schade, wenn jemand so keinen Respekt zeigt. Aber wahrscheinlich ist halt dann einfach viel dahinter mit Geld und finanziell. Und ich glaube, da findet man halt, sobald es ums Geld geht, immer jemand, der sich dafür opfert, sage ich mal, und das dann macht.
Machen die weiter damit oder wie geht das weiter für die?
Wir haben jetzt gesehen, dass auch in dieser Saison wieder in der Bayernliga, das ist die Liga, wo die Kirchheimer letztes Jahr gespielt haben, sie sind abgestiegen, dass auch in dieser Saison wieder Wetten angeboten werden und auch Sportradar wieder Scouts hinschickt. Und das war jetzt auch noch der Veröffentlichung von unserer Dokumentation, dass jetzt gerade zum Anfang der neuen Saison auch bei vielen Spielen in Deutschland, nicht nur in Bayern, auch Vereine jetzt eben auf die Suche gegangen sind nach diesen Datenscouts und die gestellt haben und gesagt haben, hey, wir wollen das nicht, und die teilweise runtergeschmissen haben von ihren Plätzen. Also es ist so ein bisschen was passiert auf den Sportplätzen, sage ich. Mhm. Aber es zeigt, dass es diese Saison weitergeht. Jeder Verein muss halt bei seinen Spielen aber ob das verbieten und dann muss man es auch durchsetzen und die Leute suchen und im Zweifel sogar vor Gericht bringen. Und was für so einen kleinen Verein ja irgendwie auch viel Aufwand und viel Ärger bedeuten kann, ist die Frage, wie viele das machen. Aber wenn es mal vielleicht irgendwie dann eben auf Verbandsebene kommt, kann da ja auch was beschlossen werden. Aber mal schauen, ob das passiert.
Simon, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Die ARD-Story Angriff auf den Amateurfußball, die Gier der Wettindustrie von Katharina Brunner, Ulrich Hagmann, Sebastian Krause und Simon Wörz findet ihr natürlich in der ARD-Mediathek. Verlinken wir euch in den Shownotes. Folgenautorin ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns. Tschüss. Und an dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp über einen Fußballverein, der es rekordverdächtig vom Amateurdasein in die Bundesliga geschafft hat. Der RB Leipzig. Der Podcast Rasenball von Andan und dem MDR, der schaut ganz genau auf den Red Bull-Aufsteiger. Auf die junge Vereinsgeschichte, auf den Hass, der dem Club von Anfang an entgegenschlägt und auf den zweifachen Pokalsieg. Auch diesen Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und den Link dazu bei uns in den Shownotes.